die Vorstellung, dass Clankriminalität eine orientalisch-islamische Form der Kriminalität letztendlich ist, dass das aus einem bestimmten zum Beispiel Ehrverständnis entspringt und dass dieser Hintergrund eigentlich aufzeigt, dass die Polizei und der Staat oder die Länder kulturrassistische Statistiken eigentlich veröffentlichen, implizit kulturrassistisch, und dass das ein recht großes Problem ist, das man sich anschauen sollte, auch vor dem Hintergrund der Frage, irgendwie gibt es Rassismus in der Polizei und wie sieht der aus?
Willkommen zum Podcast Melting Pot, Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Melting Pot – Migration im Dialog. Bevor wir zu unserem heutigen inhaltlichen Thema kommen, freue ich mich, ein weiteres neues Mitglied unseres Moderationsteams willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, Anna.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Anna. Ich studiere globale und transnationale Soziologie jetzt im BA an der Uni Duisburg-Essen und schreibe da gerade meine Bachelorarbeit zu Queerness und Migration und habe jetzt seit letztem Semester auch ein bisschen in die Arbeit des Melting Pots reingeschnuppert und freue mich riesig, heute hier auch in der Moderation dabei zu sein.
Wir freuen uns auch riesig. Vielen Dank, Anna. Ebenfalls nochmal ein kleiner Hinweis, der aufmerksamen Hörenden bereits aufgefallen sein könnte. Wir haben die Releases unserer Folgen jetzt in einem zweimonatigen Intervall gewechselt. Die Gründe dafür sind relativ vielfältig, aber wir freuen uns, die Hörenden in diesem neuen Format zu begrüßen. Damit nach diesen administrativen Punkten zurück zur Show. Mit der Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2024 im vergangenen April ist die Schnittmenge dieses Themas mit Narrativen über Migranten in Anführungszeichen zurück in die mediale Berichterstattung gerückt. Offensichtlich beinhaltet das Thema erhebliche Brisanz und erfordert einen differenzierten und sensitiven Umgang mit den verschiedenen Facetten des Themas. Diese beinhalten die politische Instrumentalisierung eines Feindbildes homogen krimineller Ausländer über Medieneffekte, die Herkunft bei ausländischen Personen hervorhebt und bei deutschen Personen unterschlägt, sowie schwierige Fragen zu dem Phänomen der Überrepräsentation ausländischer Staatsbürger in der Kriminalstatistik, sowohl unter Opfern als auch unter Tätern. Wir konzentrieren uns heute auf eine sehr zugespitzte Unterdimension dieses Themas, nämlich dem Konzept der sogenannten Clankriminalität. Dafür haben wir uns wie immer einen Experten als Gast eingeladen. Wir freuen uns heute, Salah El-Kail zu begrüßen, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Leuphania-Universität in Lüneburg arbeitet und ebenfalls eine sehr beeindruckende Masterarbeit zu dem Thema an unsere Universität Duisburg-Essen geschrieben hat, welche sich nach meinem Verständnis gerade in Publikation befindet. Herzlichen Glückwunsch dazu und willkommen, Salah.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, sie ist in Publikation, zumindest eine Version der Masterarbeit, und hoffentlich wird das in den nächsten Tagen soweit sein, dass ich den Link euch zur Verfügung stellen kann.
Wir drücken da die Daumen. Genau, manchmal hilft das ja so ein bisschen nochmal, da neuen Druck über so ein bisschen Publikation, die Verbreitungsmöglichkeiten zu machen. Wir fangen klassisch unsere Folge mit den klassischen Entweder-Oder-Fragen an. Wie bereits angesprochen, bist du bereits an der Universität Duisburg-Essen gewesen und an der Universität Lüneburg. Daher unsere Frage, welche Stadtästhetik sagt dir denn mehr zu? Klassischer Altstadtstaum oder eher die Industrieromantik?
Wow, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, eine sehr diplomatische Antwort. Ich glaube, beides hat seinen Charme und ich genieße beides gleichermaßen. Mit dem Industriecharme bin ich aufgewachsen und mit dem Altstadtstaum kann ich mich ganz gut zurechtfinden, gerade zumindest.
Okay, ganz klug zurechtfinden, klingt fair.
Ja, schön zu hören. Die zweite Frage, die wir tatsächlich allen unseren Gästen und Gästinnen stellen, ist, wenn du dich für ein Methodenspektrum entscheiden müsstest, Quali oder Quanti?
Ja, auch vor dem Hintergrund dieses Themas finde ich eigentlich die Verbindung der beiden Perspektiven ziemlich spannend. Ja, ich arbeite eher qualitativ, aber auch aus dieser Perspektive kann man ja auf Statistiken schauen. Und das ist ja das, was wir heute sozusagen besprechen werden. Und ich glaube, gerade in der Verbindung findet man ganz spannende Zusammenhänge auch, ja.
Okay, ein spannender Teaser. Dann würde ich sagen, wir steigen auch direkt inhaltlich ein. Wir haben ja schon gehört, du hast in deiner Masterarbeit kritisch das Konzept sogenannter Clankriminalität reflektiert. Und wir würden jetzt gerne als erstes über die Eigenheiten dieses Konzepts mit dir sprechen. Also, was ist das überhaupt? Und genau, vielleicht magst du einmal für uns auch einordnen, seit wann wird überhaupt über dieses Konzept gesprochen? Wie ist das aufgekommen? Seit wann nutzen Ermittlungsbehörden dieses Konzept?
Gerne. Also als offizielle Identitätskategorie für die Einteilung von Kriminalität existiert es schon etwas länger. Ich würde sagen, so ab 2014 fangen die ersten Landeskriminalämter zumindest intern die Kategorie zu verwenden. Intern heißt, dass sie ja in Ermittlungszusammenhängen eben diese Kategorie verwenden, aber nicht veröffentlichen als offizielle Kategorie. Offiziell wird es dann ab 2018, 2019 ungefähr mit den ersten Lageberichten zur sogenannten Clankriminalität, die dann vor allem vier Bundesländer anfangen zu veröffentlichen. Das sind Niedersachsen, Berlin, NRW und genau, das letzte ist kein Bundesland, sondern eben das Bundeskriminalamt, das auch einen eigenen Lagebericht zur sogenannten Clankriminalität veröffentlicht. Vielleicht wäre noch ganz interessant zu dem Hintergrund zu wissen, dass ja, bevor diese Lageberichte veröffentlicht wurden, das Thema auch als ja, Kriminalität abgeschotteter Subkulturen sozusagen bezeichnet wurde. Clans findet man als Begriff dort noch in Anführungszeichen. Also es gab schon vorher sozusagen eine Idee von dem Phänomen, dass das irgendwie Parallelgesellschaften sind, die kriminell sind in irgendeiner Form und Weise. Und dann hat sich sozusagen in einem Rahmen von 4-5 Jahren dieser Clan-Begriff dann so etabliert, dass der dann ohne die Anführungszeichen dann auch verwendet wurde.
Okay. Und du hast jetzt schon, bist jetzt schon auf den Begriff des Clans ganz kurz eingegangen, aber würdest du nochmal erklären, was genau wird jetzt eigentlich als Clankriminalität definiert?
Auch das ist eine spannende Frage, weil sich die Landeskriminalämter nicht ganz einig sind darüber, was Clankriminalität eigentlich ist. Und das habe ich sozusagen auch zum Ausgangspunkt meiner Masterarbeit und meiner Untersuchung gemacht. Ich habe mich da vor allem auf Lageberichte aus 3 Jahren gestützt, so von 2019 bis 2021, 22 ungefähr. Es kann sein, dass sich das mittlerweile verändert hat und sozusagen eine gemeinsame Definition und eine gemeinsame Methode gibt. Da habe ich tatsächlich nicht mehr reingeschaut. Aber ich glaube, gerade an dieser Frage, die sich die Landeskriminalämter halt länger gestellt haben, was es denn jetzt eigentlich ist und wie man es eigentlich messen kann, kann man recht gut sehen, was für Bedeutungen sozusagen da rein transportiert werden und damit auch so sozusagen reproduziert werden. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Definition schon so einen gemeinsamen Stamm hat, würde ich sagen. Also Clankriminalität, die Geschichte davon lässt sich vor allem aus der ja, Einteilung organisierter Kriminalität sozusagen verorten oder verstehen. Also die Definition, die vorläufige, die in diesen Lageberichten benutzt wird, ähnelt sozusagen der, die auch für organisierte Kriminalität benutzt wird. Und das ist dann Wortlaut sozusagen, die von Gewinn- und Machtstreben bestimmte Begehung von Straftaten unter Beteiligung mehrerer. Das ist der Teil, der an die organisierte Kriminalität sozusagen verweist. Und dann gibt's so drei Teile, die kommen mehr oder weniger stark in diesen verschiedenen Definitionen und Methoden eigentlich immer vor. Das ist zum einen die, auch jetzt aus dem Wortlaut, in der Tatbegehung bewusst die gemeinsame familiäre oder ethnische Herkunft als verbindende, fördernde oder Aufklärung verhindernde Komponente einbezogen wird. Also darin, in diesem Zusatz steckt sozusagen die Annahme, dass das eine ethnisch abgeschottete Form der Kriminalität eigentlich ist. Der zweite Teil verweist häufig eben auf so eine fehlende Akzeptanz, und das ist auch in, als Zitat im Wortlaut, der deutschen Rechts- und Werteordnung. Darin steckt sozusagen so ein kulturalisierendes Argument, dass eben diese Form von Kriminalität vor allem von Nicht-Deutschen sozusagen begangen werden kann. Es steckt auch in dem Ethnischen ein bisschen drin, aber hier nochmal sozusagen kulturell gewendet. Und der dritte Teil, der sehr wichtig ist, der manchmal implizit ist, manchmal explizit ausbuchstabiert wird in den Definitionen, aber ich glaube generell im Hintergrund immer da ist, ist die Vorstellung, dass diese Straftaten von einem patriarchalen Denkmuster geprägt sind, was sozusagen in Verbindung mit dieser, mit dem vorherigen Zusatz als sozusagen nicht deutsche Werteordnung damit positioniert wird. Also patriarchale Denkmuster im Sinne von, ja, aus einer fremden Kultur kommenden sexistischen Denkweise, die letztendlich ja, die Kriminalität begünstigt.
Das finde ich total spannend, dass die deutsche Polizei hier auf einmal zum Patriarchatskritiker wird. Würdest du dazu noch mal was sagen?
Mhm. Ja, gut, dass du es ansprichst. Es ist zum Schluss meiner Masterarbeit wird das schon so ein Kern meiner Analyse eigentlich, diese Zuschreibung der Patriarchalität den anderen oder der anderen, die ich sozusagen aus der Forschung schon kenne. Und zwar habe ich da von Gabriele Dietze ein Buch gelesen gehabt, das eben sexueller Exzeptionalismus heißt und das diese narrative Struktur versucht zu begreifen in ihrer Funktionalität und da eben zu dem Schluss kommt, dass das Postulat der fremden patriarchalen Strukturen eben dazu dient, den eigenen Sexismus sozusagen ignorieren zu können, runterzuspielen, nicht anzugehen und damit interessanterweise den eigenen patriarchalen Strukturen zugutekommt. Also dadurch, dass man Sexismus nicht bei sich selbst verortet, sondern den anderen zuschreibt, wird mehr Feminismus oder mehr Antipatriarchalität sozusagen eigentlich externalisiert als Aufgabe der anderen begriffen und die eigene Gleichberechtigung sozusagen besonders betont. Und zusammengefasst könnte man schon fast sagen, dass diese Erzählung des Sexismus der anderen eigentlich der Aufrechterhaltung des eigenen Sexismus dient. Ja.
Würdest du dann sagen, du hast ja erzählt, dass es erst irgendwann dazu kam, dass solche Lageberichte veröffentlicht wurden, verschiedene Landeskriminalämter damit angefangen haben. Würdest du sagen, das ist auch eine politische Entwicklung oder Entscheidung gewesen, gerade ja vor dem Hintergrund dieser einzelnen Teilaspekte der Definition von Kleinkriminalität?
Also ich glaube, es ist sowohl als auch. Ich glaube, es ist schon in der Polizeidirektion oder in der Direktion sozusagen auf höherer Ebene der Wunsch da gewesen, diese Zusammenhänge, die jetzt eben als Clankriminalität dort bezeichnet werden, irgendwie zu messen, denen Namen zu geben und da sozusagen eine politische Handlungsrelevanz auch deutlich zu machen. Die Polizei aber selbst kann eben diese Lageberichte nicht einfach von sich aus veröffentlichen, sondern die werden von den Innenministerien eigentlich beauftragt. Und insofern hat das eine sehr starke Komponente politischer Setzung. Diese Lageberichte sind immer auf bestimmte Kriminalitätsphänomene zugeschnitten. Es gibt diese Berichte auch beispielsweise zu Cyberkriminalität oder eben zu organisierter Kriminalität oder zu Wirtschaftskriminalität. Es sind immer sozusagen Kriminalitätsbereiche, die jetzt nicht einfach nur durch eine Straftat abgedeckt sind, sondern sozusagen mehrere oder vielleicht sogar alle Straftatbestände sozusagen abdecken und die sozusagen nochmal neu gruppieren, um ein politisch relevantes Thema sichtbarer zu machen. So. Und insofern, ja, ich glaube beides.
Und welche Straftatbestände sind das, die meistens jetzt erfasst werden? Also welche Handlungen, welche Menschen fallen da eigentlich drunter, wenn jetzt so ein Lagebericht veröffentlicht wird?
Genau, ich habe ja mehrere Lageberichte sozusagen verglichen aus verschiedenen Bundesländern oder verschiedenen Polizeiämtern und das unterscheidet sich dort teilweise erheblich, was für Straftaten gemeint sind und welche Herkünfte als Bedingung dafür verstanden werden, das eben als Clankriminalität zählen zu können. Also in Nordrhein-Westfalen, wo eben lange diese namensbasierte Methode verwendet wurde, zu der ich gleich noch mal ein bisschen mehr sagen kann, dort wurde insgesamt auf den Migrationshintergrund geschaut und gesagt, dass Leute, die in diese Statistik landen, eben entweder einen türkischen, libanesischen, syrischen, staatenlosen, also damit sind vor allem palästinensische Hintergründe gemeint, und vielleicht noch einen weiteren, vielleicht noch einen irakischen Hintergrund, wobei ich mir da nicht sicher bin, ich glaube eher türkisch, libanesisch, syrisch und palästinensisch, ich glaube, das war's. Dass es nur diejenigen sein können, die sozusagen in diese Statistiken eingeordnet werden. Gezählt wurden dann aber alle Straftaten, also von, sagen wir mal, Diebstahl bis hin zu Mord kann da alles reinkommen. Was jetzt in Berlin zum Beispiel anders gemacht wurde, dort sind es vor allem auch Ordnungswidrigkeiten, die dazukommen können. Also dort gibt es so witzige Fälle wie das Baden in unerlaubten Gewässern oder das Lärmen zur Nachtzeit als Fälle von Clankriminalität. Aber auch hier werden sehr viel ernstere Straftatbestände wie Mord sozusagen mitgezählt. Und zuletzt wäre dann die ermittlungsbasierte Methode, so habe ich sie letztlich genannt, des Bundeskriminalamts, in dem tatsächlich nur Straftaten gelistet werden, die im Zusammenhang von Ermittlungskomplexen, die als organisierte Kriminalität eingeordnet wurden, vorher sozusagen gezählt wurden. Also dort handelt es sich wirklich um viel größere Fälle. Vielleicht ist das vor allem die Version von Clankriminalität, die man sich sozusagen vorstellt durch Film und Fernseher oder irgendwie Rap-Songs und so weiter. Also vielleicht Drogenkriminalität auf organisierter Ebene sozusagen. Und dort ist man sehr viel großzügiger mit der Definition. Letztendlich können die Menschen, die in diese Statistiken kommen, jeglichen Hintergrund haben. Da ist es auch egal sozusagen, ob sie keinen Migrationshintergrund haben und implizit sozusagen normal deutsch sind, jetzt in Anführungszeichen, und nicht irgendwie noch einen Migrationshintergrund eigentlich haben.
Ja, interessant, wie unterschiedlich das ist. Also, dass es teilweise so sein kann, dass du einen türkischen Nachnamen hast und zu Nachtzeiten lärmst und dann da unter Clankriminalität gezählt wirst und es teilweise so anders ist. Magst du noch mal erzählen, wie genau zum Beispiel diese Methode mit den Namenslisten funktioniert? Weil das fand ich echt spannend, als du das im Vorgespräch erzählt hast.
Ja, sehr gerne. Also die namensbasierte Methode, die wahrscheinlich die problematischste aller Methoden ist und deswegen wahrscheinlich auch nicht mehr zum Einsatz kommt, aber trotzdem, glaube ich, sehr interessant ist, um das Denken sozusagen, das dahinter steht, zu verstehen. Es ist eben eine Praxis, wo Ermittlungsbehörden zusammen mit anderen Behörden, in den Lageberichten steht was von Finanzämtern, Sozialämtern und so weiter, eben zusammenkommen, einmal jährlich, und sich auf eine Liste einigen von etwa 200 Nachnamen oder eher so 100 Nachnamen mit 200 Schreibweisen. Diese unterschiedlichen Schreibweisen werden sozusagen teilweise zu einem Clan gezählt. Diese Liste wird dann abgeglichen mit dem elektronischen Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei für einen bestimmten Zeitraum, meist ist es eben genau ein Jahr. Und dann wird sozusagen automatisch jede Straftat von Personen mit exakt diesen Nachnamen, die jetzt dort in den Lageberichten nicht ganz ausgeschrieben sind, da sehen wir nur Clan A. Clan O. und so weiter, aber eben genau diese Namen festgelegt werden und alle Straftaten gezählt werden, die mit diesen Namen in Verbindung gebracht werden, was auf verschiedenen Ebenen problematisch ist. Also ich würde sagen, erstmal homogenisiert diese Zählweise die Familien als eine Einheit, also Individuen werden gar nicht als solche begriffen in ihren Handlungen, sondern eben immer als Teil dieser Gruppe. Dadurch, dass eben jede Straftat aus dieser Familie gezählt wird. Die Personen an sich werden sozusagen naturalisiert oder die Tat wird naturalisiert im Sinne von jede Tat wird gezählt von dieser Person, da diese Person nicht anders handeln kann als Clankriminell. Und zusätzlich wird dann noch sozusagen ethnisiert, also das sind sozusagen die Mechanismen dieser Statistiken, würde ich behaupten, die ja anderen kulturrassistischen Erzählungen von den Mechanismen sehr ähnlich erscheinen. Aber genau, das wird eben dann noch ethnisiert, indem da angenommen wird, dass dieses Phänomen nur bei einer bestimmten Ethnie eigentlich vorkommen kann, also türkisch-arabisch, schrägstrich muslimisch vielleicht. Über diese Probleme sind sich die Landeskriminalämter offensichtlich bewusst, denn in Niedersachsen und in Berlin wird der Einsatz von sogenannten Auswertemerkern oder ermittlungsunterstützenden Hinweisen, die werden je nach Kontext ein bisschen anders genannt, sind aber eigentlich das Gleiche, die werden als ethnienunabhängige Methode oder Zählvariante für Clankriminalität präsentiert, sind es dann aber interessanterweise gar nicht. Was sie besser macht als die namensbasierte Methode, ist, dass nicht gleich eine ganze Familie homogenisiert wird, sondern eben individuell Leute markiert werden als Clankriminelle. Sie werden dann immer noch naturalisiert, weil wirklich all ihre Handlungen als Clankriminell eingeordnet werden. Es wird gar nicht unterschieden, wurde in dieser Tat eigentlich diese Definition, also die Indikatoren, die wir für Clankriminalität am Anfang gehört haben, es wird dann nicht einzeln überprüft bei diesen Fällen, sondern alles wird mitgezählt, was auch diese kuriosen Fälle von ordnungswidrigen clankriminellen Handlungen irgendwie erklärt. Und es wird weiterhin ethnisiert, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Sie behaupten, es wäre ethnienunabhängig, aber in Berlin beispielsweise werden weiterhin nur türkisch-arabische Menschen mehr oder weniger mitgezählt. Und in Niedersachsen ist es ein bisschen breiter, aber wenn man sich die Statistiken dort anguckt, sind es vor allem Menschen aus Ländern mit einem muslimischen Kontext häufig. Also auch da ist die Ethnienunabhängigkeit sozusagen postuliert, aber ob das wirklich der Fall ist, würde ich stark bezweifeln. Und dann vielleicht zuletzt, das ist vielleicht die am wenigsten problematische Kategorie, das ist die des Bundeskriminalamts. Für sie sozusagen ist Clankriminalität tatsächlich organisierte Kriminalität. Dort werden nicht alle Fälle von Kriminalität einer bestimmten Person gemessen, sondern im Anschluss an ein Ermittlungsverfahren, was eben von Polizei und Ermittlungsbehörden als organisierte Kriminalität eingeordnet wurde. Dafür gibt es dann nochmal eine eigene Definition. Wenn das sozusagen diesen Fall erfüllt, dann werden auch nur diese Straftaten gezählt, die im Kontext dieses Ermittlungsverfahrens letztendlich nachgewiesen werden konnten. Und dort bezieht sich das auch auf ein abgeschlossenes Gerichtsverfahren. Bei den anderen zwei Methoden ist es sozusagen eine laufende Ermittlung noch, die im Raum steht. Und insofern gibt es dort sehr unterschiedliche Zahlen und sind auch sehr unterschiedliche Phänomene, auf die sich diese Zahlen eigentlich beziehen. Das ist, glaube ich, wichtig, sich vor Augen zu führen, dass bei dem einen vor allem Alltagskriminalität gemessen wird. Man könnte das auch anders kategorisieren als vielleicht Jugendkriminalität oder andere Formen der Kriminalität. Und beim Bundeskriminalamt ist es wirklich eine sehr spezifische, ja, Sache, die dort eigentlich gemessen werden soll, was am ehesten vielleicht dem öffentlichen Diskurs und der öffentlichen Wahrnehmung davon entspricht, was Clankriminalität eigentlich ist.
Ja, krass, was da so dahinter steht und wie es dann eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung ankommt. Finde ich wirklich spannend. Du hast erzählt, wie unterschiedlich das ist, was gezählt wird, wie dann die Zahlen aussehen. Gibt es auch Länder, in denen es gar nicht gezählt wird, in denen es dann gar keine sogenannte Clankriminalität gibt?
Also ich muss das alles immer mit einem kleinen Disclaimer erzählen, da sich da, glaube ich, recht viele Entwicklungen in kurzer Zeit ergeben können und ich mir nicht ganz sicher bin, wie das mittlerweile aussieht. Also die Landes- oder die Bundeskonferenzen der polizeilichen Landeskriminalämter, die haben schon eigentlich versucht, eine gemeinsame Definition zu entwickeln und das auf Bundesebene zu erfassen. Bis 2022 war das aber nicht der Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie es immer noch nicht geschafft haben und immer noch darum ringen, so eine gemeinsame Definition zu finden. Und dass es weiterhin tatsächlich nur in diesen vier Bundesländern oder vier Ebenen sozusagen gemacht wird. Beispielsweise habe ich mal in Bayern angerufen und versucht, dort rauszufinden, warum eigentlich keine Berichte zur klaren Kriminalität dort veröffentlicht werden. Und die Antwort war so ein bisschen schnippisch, weil es eben keine klaren Kriminalität gibt. Das scheint dort sozusagen der Wille zu sein, der politische, dass man dieses Problem nicht hat. Und ich finde, es ist sehr interessant, sich zu vor Augen zu führen, wie sozusagen, sobald eigentlich beschlossen werden würde, dass Clankriminalität auch in Bayern gemessen wird, es plötzlich auch dieses Phänomen dort gibt. Und solange es nicht gemessen wird, gibt es das für die Polizei auch einfach nicht.
Hochinteressant.
Sehr spannend. Also das wirft, glaube ich, bei mir auch so ein bisschen die zweite Frage aus, weil es ist ja nicht so, dass in Bayern dann, dass da ein rechtsfreier Raum entstehen würde. Das ist ja, wird ja weiterhin ebenfalls dort Tatbestände, die in anderen Orten anders bezeichnet werden würden, werden ja weiterhin verfolgt. Und entsprechend stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, wofür ist der, ist dieser Begriff dann eigentlich gut? Ist es ein juristisch relevanter Tatbestand? Ist es was für die Strafverfolgung relevant ist? Ist es was, wo vielleicht auf dieser Ermittlungsebene ist, was hilft, in Anführungszeichen, Polizisten Sachverhalte zu deuten? Oder ist es wirklich auch ein Konstrukt, wo einfach mehr einer medialen Funktion gerecht wird.
Ja, ich denke, das ist eine sehr spannende Forschungsfrage auch, die sich mir immer wieder gestellt hat. Was ist eigentlich diese Funktion von diesen Lageberichten, die von den Polizeien herausgegeben wird? Ich kann das nicht richtig beantworten. Ich denke, es könnte da ein bisschen mehr Forschung zu geben, dass man genauer darauf schaut, wann und wo werden diese Berichte eigentlich eingesetzt und zu welchem Zweck. Ich würde argumentieren, dass es den Ermittlungen sozusagen nicht dient, weil es könnte weiterhin inoffizielle Statistiken für die Polizeien sozusagen geben, die sie einfach intern erfassen und damit ihre Ermittlungen vorantreiben. Diese Entscheidung, das als Lagebericht zu veröffentlichen, dient da, glaube ich, anderen Zwecken, wenn wir uns anschauen, wie gerade in NRW vom Innenministerium lange auch dieses Thema zum politischen Wahlkampf benutzt wird, die Strategie der 1000 Nadelstiche von Herbert Reul sehr stark vorangesetzt wurde, um irgendwie politische Durchsetzungsfähigkeit zu suggerieren, dann glaube ich, muss man schon davon ausgehen, dass es politische Zwecke verfolgt. Ich würde schon aber auch dafür also plädieren, das nicht einfach als pure Konstruktion zu sehen und das sozusagen als das eigentliche Problem wahrzunehmen. Alle Formen von Kriminalität sind sozusagen irgendwo konstruiert und zusammengesetzt. Ich glaube, das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist eigentlich, welche Vorstellungen und Ideen gerade diesen Konstruktionen und Kategorien zugrunde liegen. Und dass man sich da eigentlich mal Gedanken machen müsste, als Staat, als Bundesland, was man da eigentlich für Werte und Bedeutung sozusagen reintransportiert.
Okay, sehr spannend. Mir fällt zunehmend auf, dass der Begriff von Kleinkriminalität wirklich sehr eng vernetzt ist mit diesen Lageberichten. Mhm. Dass es wirklich im sehr engen Zusammenhang miteinander steht. Aber du hattest bereits so ein bisschen die juristische Dimension angesprochen, dass es sich auch substanziell mit Ideen von organisierter Kriminalität überlappt. Und das ist dann für mich so ein bisschen die Frage, wie sehr bestehen da Schnittmengen und inwiefern ist es wirklich in einem juristischen Verfahren eins wichtiger als das andere?
Ich glaube, wichtig ist erstmal, sich vor Augen zu führen, dass sowohl organisierte Kriminalität als auch Clan-Kriminalität keine Straftatbestände für sich sind und so nicht als Straftaten in irgendwelchen Gesetzestexten auftauchen, sondern eben tatsächlich politisch entschiedene Formen Kriminalität einzuteilen sind, die aber natürlich auch in so einem Rechtsrahmen Wirkung entfalten, wenn sozusagen auch das Gericht anfängt, solche Kategorien zu verwenden, wenn sie von den Ermittlungsbehörden eben in die Gerichte wandern, die anfangen, auf diese Art und Weise über diese Form der Kriminalität nachzudenken. Aber auch dazu habe ich sozusagen selber nicht geforscht, fände es aber total spannend eigentlich die Frage, wie wird denn eigentlich diese nicht juristische Kriminalitätskategorie wirksam in Gerichtsverfahren, die ja eigentlich auf anderen Kategorien operieren sollten, sozusagen. Und das ist für mich auch eine sehr offene Frage und vielleicht sogar ein gutes Promotionsthema oder ein gutes Masterarbeitsthema.
Ja, ich fürchte, da müsste man nur Juristen finden. Und die haben wir tatsächlich auch gar nicht so viel im Podcast. Vielleicht ist es tatsächlich eine gute Idee für eine Weiterführung des Themas. Vielleicht aber nochmal einen Schritt zurückzumachen, um auf das Makrokonzept zu kommen. Du hattest bereits vorhin angesprochen, dass dieses Konzept an sich ja sehr breit ist mit den verschiedenen Dimensionen der Annahme einer ethischen Abschottung, der Annahme kulturalisierender oder fehlender Akzeptanz von deutschem Recht, aber auch fehlender Akzeptanz des deutschen Wertesystems und Narrativen von patriarchalen Strukturen, was sich nach meinem Verständnis so ein bisschen unabhängig von der Definition eigentlich bewegt, die tatsächlich in diesen Begriffen stattfindet. Du hattest im Vorgespräch bereits angekündigt, dass dieses Verhältnis von Kulturalisierung und rassistischer Kulturalisierung eigentlich sehr spannend ist, weil in der deutschen Rechtsordnung die Verwendung von ethnischen Gruppen eigentlich sehr kritisch gesehen wird.
Ja, das stimmt und das ist auch der Grund, warum sozusagen sehr explizit darauf hingewiesen wird, dann von bestimmten polizeilichen Ämtern, dass eben hier Ethnienunabhängigkeit herrscht und dass eben nicht danach sozusagen entschieden wird. Ich würde, um die Antwort sozusagen darauf zu geben, so versuchen, diesen Gedankengang einmal durchzumachen, den ich hatte und wo ich dann versucht habe, sozusagen rauszufinden. Also mir ist aufgefallen, dass diese Definition sozusagen vorangestellt wird von diesen Berichten, letztendlich aber gar nicht danach letztendlich geschaut wird oder geschaut werden kann. Wenn ich die namensbasierte Methode verwende, dann ist das alles eine Vorsetzung, die ich mache und die ich gar nicht überprüfe in diesem Moment. Also eine sehr unsoziologische Statistik eigentlich. Um diese Tatmerkmale nachzuweisen, müsste ich schon eigentlich sehr, sehr genau hingucken, um festzustellen, inwiefern sozusagen eine Ablehnung deutscher Werte und Normen eigentlich da in diese Kriminalität einfließt. Und dann habe ich mich gefragt, wenn das so vorangesetzt ist, woher kommt es eigentlich? Warum wird angenommen, dass diese Straftaten eben diese patriarchalen Strukturen zum Beispiel zum Ausdruck bringen? Und die Landeskriminalämter wollten zum Großteil zwar nicht mit mir reden, aber in den Lageberichten kann man recht gut nachvollziehen, woher sozusagen eigentlich das kommt oder was für Ideen da reinfließen. Und glücklicherweise gibt es, oder weiß ich nicht, ob man es glücklicherweise sagen will, aber es gibt jedenfalls KriminologInnen, die zusammen mit der Polizei arbeiten, an polizeilichen Hochschulen, diese Projekte teilweise begleitet haben zu den Lageberichten und eben kriminologische Theorien über Clankriminalität aufgestellt haben und in Büchern veröffentlicht haben, das teilweise an Polizeihochschulen lehren an PolizeianwärterInnen, dann in Seminaren zu Clankriminalität, wo im Prinzip ganz klar drin formuliert ist, dass diese Kriminalität als Ausdruck einer fremden, dem westlichen Werteordnung entgegenstehenden kulturellen Hintergrund eigentlich entspringt. Also die Vorstellung, dass Clankriminalität eine orientalisch-islamische Form der Kriminalität letztendlich ist, dass das aus einem bestimmten zum Beispiel Ehrverständnis entspringt, dass das ein patriarchales Weltbild beinhaltet, was Gewalt als Lösung auf Probleme und so weiter versteht. Und das ist sozusagen eine recht verbreitete Erzählung, auch jenseits der Polizei, würde ich sagen. Und eine Vorstellung, die sehr weit verbreitet ist, eigentlich diese Idee unvereinbar, miteinander unvereinbaren Kulturen, die eben homogene Gebilde sind, die sich gegenseitig ausschließen. Und ich glaube, dass das Kernargument dieser Masterarbeit ist auch eigentlich, dann zu sagen und aufzuzeigen, wie diese kulturrassistischen Mechanismen, die es eigentlich in ja, Diskursen am rechten Rand, wie jetzt vielleicht bei der Pegida oder größeren Teilen der AfD oder so vielleicht, oder auch in diesem Remigrationsdiskurs eigentlich drinsteckt, ja, dass muslimische, schrägstrich orientalische Kultur eben unvereinbar mit der deutschen ist und deswegen ja, ein Problem ist. Und dass dieser Hintergrund eigentlich aufzeigt, dass die Polizei und der Staat oder die Länder ja, kulturrassistische Statistiken eigentlich veröffentlichen, implizit kulturrassistisch, und dass das ein recht großes Problem ist, das man sich anschauen sollte, auch vor dem Hintergrund der Frage, irgendwie gibt es Rassismus in der Polizei und wie sieht der aus? Denke ich, dass genau diese Ergebnisse meiner Untersuchung zu einem zu denken geben sollten.
Sehr spannend. Vielleicht noch eine letzte abschließende Frage. Denkst du, also wie gesagt, die Polizeibehörden formulieren auch selbst das Ziel, nicht ethnisierende Kategorien zu verwenden, aber ist eine nicht ethnisierende Klassifizierung von sogenannter Clankriminalität überhaupt möglich?
Ja, auch das ist eine gute Frage. Ich würde argumentieren, eher nein, weil der Grund für die Existenz dieser Kategorie, weil sie sich auch an ihren Definitionen zeigt, eben der Wunsch ist, eine wie auch immer geartete, nicht deutsche Form von Kriminalität eben zu erfassen. Ich habe für diese These jetzt keinen eindeutigen Beleg, aber ich finde, wenn man sich den öffentlichen Diskurs anschaut zu Ausländerkriminalität, wie er in den letzten, vor allem vor 20 Jahren sozusagen geherrscht hat, und wie er ersetzt wurde durch dieses Clan-Kriminalitätskonstrukt, dann finde ich, kann man annehmen, dass es da eigentlich genau um diesen Wunsch geht. Prinzipiell, ja, könnte man diese Kategorie so zu erweitern, dass mit ethnischem Hintergrund auch ein deutsch-ethnischer Hintergrund gemeint ist, aber das ist er eben nicht. Und ich glaube, die Polizei hat wenig Interesse daran oder die Politik, eben so deutsch-ethnisch-familienbasierte Kriminalität irgendwie zu messen. Darum geht es einfach nicht. Und insofern ja, würde ich argumentieren, nein, und auch genau davor warnen, dass man weiterhin diese Kategorie benutzt und durch Hintertüren, wie das jetzt in Niedersachsen ist, diese Clan-Kriminalitätsstatistiken auch Eingang in die polizeiliche Kriminalstatistik findet. Ich glaube, da ist eine der großen Gefahren, weil nicht ohne Grund in Deutschland ethnische Kategorien nicht verwendet werden bei solchen polizeilichen Kriminalstatistiken und jetzt irgendwie doch ein Weg gefunden wurde, das dort mit einzubeziehen. Wie genau jetzt diese Statistiken in die hauptamtliche Statistik einfließen, ist nochmal eine ein bisschen kompliziertere Frage, die wir hier nicht angerissen haben, aber in meiner Recherche hat sich schon gezeigt, dass sich da langsam sozusagen so ein Überschwappen zeigt, wo diese Zahlen doch irgendwo auch wieder eben in bestimmter Form in der PKS auftauchen.
Super spannendes Ergebnis. Wir bedanken uns auf jeden Fall sehr herzlich für deinen Input. Gibt uns sicherlich alle verschiedene Anstöße, nochmal dem Thema weiter zu folgen. Wie immer gibt es ja bei uns im Podcast das Format, sich hier mit letzten Worten zu verewigen. Wenn du denn nochmal selber was für das Thema oder jenseits des Themas mit uns teilen und unseren Hörenden teilen möchtest, hast du jetzt hier die Gelegenheit. The stage is yours.
Ja, ich habe gar nichts Bestimmtes, was ich mir vorher überlegt habe, aber jetzt nach unserem Gespräch merke ich, dass ich es sehr spannend und sehr wichtig finde, wenn es mehr Forschung zu diesem Thema gäbe. Ich glaube, der Begriff hat mittlerweile sich so etabliert, dass wenig darüber nachgedacht wird, inwiefern das problematisch ist und gerade, ja, vor dem Hintergrund von allem, was ich so gerade erzählt habe, fände ich es wichtig, weiterhin sozusagen zu kritisieren und vielleicht auch in der öffentlichen Meinung ein Umdenken in irgendeiner Weise zu bewegen und der Politik in einer Form deutlich zu machen, dass es auch anders gehen würde und organisierte Kriminalität sicherlich ein Problem ist, dass man irgendwie sich anschauen kann, sich aber fragen kann, inwiefern es Sinn macht, das ethnisiert und kulturalisiert zu tun.
Ja, voll. Also ich kann auf jeden Fall für mich sagen, dass du hier in dem Podcast bei mir sehr dazu beigetragen hast, dass ich diese Problematik des Begriffs und diesen Begriff, den ich vorher schon so oft gehört habe, jetzt nochmal ganz anders und viel besser einordnen kann. Und ich hoffe, das geht vielen von euch Zuhörenden genauso. Vielen Dank, Salah, dafür. Richtig schön, dass du bei uns im Podcast warst.
Gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und auch danke an euch Zuhörende. Wenn ihr Themenvorschläge oder Einladungswünsche für uns habt, dann schreibt uns gerne auch über LinkedIn. Unser LinkedIn-Profil ist in den Shownotes verlinkt. Und wir hören uns beim nächsten Mal und freuen uns, wenn ihr auch wieder am Start seid.
Tschüss.
Ciao.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.